Hallo, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Juliane Neubauer und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die einen herausfordernden Alltag erleben oder besondere Schicksalsschläge verarbeiten. Es geht oft um Themen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber meistens noch wenig wissen, weil wir über die Personen sprechen, anstatt mit ihnen. Diesen Podcast hört ihr werbefrei in der ARD-Audiothek. Vor einigen Monaten erreichte mich eine E-Mail, dessen Worte mir ein großes Gefühl von Dringlichkeit vermittelten.
Ich bin Lehrerin an einer Oberschule in Sachsen und erlebe täglich, wie der respektvolle Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Lehrkräften untereinander und mit der Gesellschaft schwindet. Immer mehr junge Menschen erscheinen orientierungslos, emotional überfordert und medial überreizt. Zugleich fehlt es an Strukturen, Halt und gemeinschaftsstiftenden Werten. Die Schule könnte ja eine Gegenkraft sein, doch sie ist es oft nicht mehr. Der Bildungsföderalismus und der Lehrkräftemangel sind nur zwei der Problempunkte, die hier meiner Meinung nach eine Rolle spielen. Wenn wir es in dieser medial überladenen Zeit nicht schaffen, Kinder in der Schule zu erreichen und zu bilden, laufen wir Gefahr, sie an einfache Antworten und radikale Kräfte zu verlieren. Ich wäre sehr interessiert, mich als Gesprächspartnerin an Ihrem Format zu beteiligen. Offen und ehrlich möchte ich über die Realität an unseren Schulen sprechen und darüber, warum wir mehr Mut zur Veränderung brauchen.
Ich persönlich bewundere Lehrerinnen und Lehrer dafür, dass sie sich fast jeden Tag vor eine Horde Kinder und Jugendliche stellen, mit dem Ziel, ihnen was beizubringen, allein den Lärmpegel auszuhalten und all die persönlichen Themen und Schicksale, die jedes Kind mit in die Schule bringt, würde mich überfordern. Hannah, die eigentlich anders heißt, fühlte sich für das alles bereit, als sie vor 3 Jahren in den Lehrberuf quer eingestiegen ist. Und auch wenn das Lehrerinsein für sie immer ein Traumberuf war, steigt doch auch bei ihr die Frustration über die Rahmenbedingungen. Was sie an ihrem Beruf liebt und warum sie trotzdem nicht im vollen Umfang weitermachen kann, erzählt sie uns.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Ich habe schon lange darüber nachgedacht, eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner zu suchen, der oder die mir offen und ehrlich von den Herausforderungen im Schulalltag erzählt. Ich habe viele Lehrkräfte im Freundes- und Bekanntenkreis und immer wieder kommen bei mir als Reporterin Themen rund um Lehrermangel und fragwürdige Schulreformen auf den Tisch, die mich auch als zukünftige Mutter von Schulkindern verunsichern und besorgen. Deswegen habe ich mich gefreut, als Hannah sich mit ihrem Wunsch meldete, aus ihrem Schulalltag zu erzählen. Wohl wissend, dass es natürlich eine von abertausenden Erfahrungen ist, aber ihre Andeutungen in der E-Mail kamen mir in Teilen schon sehr bekannt vor. Für das Gespräch bin ich zu Hannah nach Hause gefahren. An der Tür hieß mich eine energiegeladene, nahbare und offensichtlich kreative Person willkommen. In ihrer Wohnung wird gemalt und leidenschaftlich Musik gehört, das lässt sich schnell erkennen. Wir setzen uns an einen Esstisch und starten die Aufnahme. Glaubst du, wir schaffen es, unseren Hörerinnen und Hörern, die vielleicht jetzt mit dem Gedanken spielen, als Lehrkraft an eine Schule zu gehen, mit diesem Gespräch nicht die Motivation zu nehmen?
Ich denke ja. Ich hoffe, es quasi rückt auch einfach für diejenigen, die quasi zwar mit Schule in Kontakt sind, also jetzt Eltern zum Beispiel oder so, rückt es einfach so ein bisschen die Verhältnisse nochmal klarer, was im System Schule oder im Bildungssystem halt los ist, was aber nicht bedeuten soll, dass dieser Beruf nicht auch sehr lohnenswert ist, weil man eben die Möglichkeit hat, junge Menschen zu begleiten, junge Menschen zu ihren größten Stärken auch zu führen und so. Und das ist schon lohnenswerte Arbeit auf jeden Fall.
Ich würde mal zuallererst gerne über deine eigene Zeit als Schülerin sprechen. Wie lange liegt denn deine eigene Schulzeit überhaupt zurück?
So ein bisschen mehr als 10 Jahre. Und genau, meine Schulzeit war, soweit ich mich erinnere, schon von vielen schönen Sachen geprägt, vor allen Dingen Freunde und so, der Zusammenhalt auch in der Klasse. Das war auf jeden Fall alles sehr positiv. Notendruck gab es natürlich auch. Aber so summa summarum muss ich sagen, gab es schon sehr viele positive Erlebnisse, auch was tatsächlich meine Lehrkräfte angeht. Also auch da gab es dann wirklich in der Abiturstufe zum Beispiel, unsere Leiterin der Tutorengruppe war unsere Sportlehrerin und mit der haben wir auch dann einfach viele witzige Sachen gemacht. Und die war auch mit einer anderen Lehrerin sehr gut befreundet, unserer Biologielehrerin. Und das war so ein richtiges Tandem quasi, was immer so richtig schön gepowert hat. Und das hat dann auch sehr viel Spaß gemacht.
Da denke ich gleich, wenn man selber gute Erfahrungen macht mit seinen Lehrern und Lehrerinnen, dass man da vielleicht noch eher überlegt, auch diesen Beruf zu ergreifen.
Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Ich glaube, wenn man irgendwie System Schule und vor allen Dingen auch Lehrkräfte irgendwie sehr negativ im Gedanken hat, dann kann das, glaube ich, dann geht man diesen Weg vielleicht eher nicht. Außer vielleicht aus der Motivation, dass man es besser machen möchte. Das geht natürlich immer.
Und was würdest du sagen, konntest du neben Lesen und Schreiben vielleicht noch lernen oder mitnehmen, essentiell aus deiner Schulzeit?
Tatsächlich sehr viele soziale Komponenten. Also ich habe tatsächlich in der Grundschule auch eine Streitschlichterausbildung gemacht. Ich würde sagen, das hat mich auf jeden Fall dahin gebracht, dass ich auch gut mit Konfliktsituationen, vor allen Dingen bei anderen dann, dass ich das gut im Blick behalte und auch versuche, beide Bedürfnisse dann irgendwie zu sehen und so weiter. Aber vor allen Dingen auch, genau, Freundschaften, wie man Zusammenhalt stärkt und vielleicht auch, wie man sich das ein oder andere Mal durchsetzt, wenn es um Gruppenarbeit und sowas geht. Und ja, und vor allem gegenseitiger Respekt habe ich eigentlich gelernt.
Als du die Schule abgeschlossen hast, was war da dein berufliches Ziel oder hattest du schon eine Idee?
Also ich finde Menschen natürlich sehr interessant und hatte mich damals auch zum Lehramt beworben. Und die Zusage dahin kam aber sehr spät. Ich war im Nachrückverfahren dann offensichtlich angenommen worden. Und da war ich quasi schon in einer anderen Stadt, hatte da schon angefangen, Soziologie zu studieren. Danach gab es nochmal einen Wechsel in die Biotechnologie. Und dieser Lehramtsgedanke hat mich aber nie richtig verlassen. Und dann war ich einfach in Dresden gebunden und habe mich dann entschieden, den Einstieg in den Lehrerberuf zu wagen, den Quereinstieg.
Und gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt?
Ein Schlüsselmoment? Naja, ich hatte Bewerbungen geschrieben und an meiner Schule war halt einfach, ja, das Willkommen auch einfach schon sehr herzlich und so. Und dann konnte ich mir das auf einmal richtig gut vorstellen, mal abgesehen davon, dass zu der Zeit schon und ja jetzt immer noch quasi dieser Lehrermangel herrscht und ich auch einfach gesehen habe, na gut, okay, ich habe eben damals auch schon, sage ich jetzt mal gerne, meinen Mitschülern viel erklärt, genau, und dachte, okay, ich probiere das. Ich habe auch noch mal mit meinem Opa vorher gesprochen, der war ja Berufsschullehrer lange, lange damals.
Was konnte er dir raten?
Einen guten Umgang mit den Schülern zu finden, also einen guten Draht, sage ich mal. Das hielt er auf jeden Fall für sehr wichtig und ich habe mich auch mit anderen, zum Teil auch Sonderpädagoginnen und so unterhalten, aber auch mit anderen Lehrkräften, die so in meinem Umfeld waren und die haben mir auch noch ein paar Tipps gegeben, zum Teil wirklich sehr praktischen Tipps, die mir aber auch wirklich geholfen haben bei dem Einstieg.
Da interessiert mich natürlich was, so zwei, drei vielleicht, die dir da wirklich geholfen haben.
Ja, eine gute Strukturierung des Unterrichts, also man muss immer wissen, was man macht, was man machen möchte und was das Ziel ist, was ankommen soll. Wenn man da ansonsten nämlich relativ planlos reingeht, merken das zum Teil eben A, die Schüler und B, quasi gibt es dann auch keinen Fahrplan und dann ist das immer alles ein bisschen schwierig. Und auch ein sehr guter Rat, den ich auch gerne weitergeben möchte, ist am Anfang immer die Zügel straff. Locker lassen kann man immer. Aber wenn man erstmal wenn man von vornherein die Zügel locker lässt, dann nehmen sich die Kinder jeden Freiraum, den man ihnen gibt. Und sie dann wieder einzufangen, ist sehr schwierig.
Das klingt aber auch schon nach eigener Erfahrung.
Ja.
Was hattest du vorher vielleicht für ein Bild von dem Beruf, was du sehr, sehr schnell korrigieren musstest, nachdem du eingestiegen bist in der Schule?
Ich muss sagen, ich glaube, ich hatte schon eine sehr gute Einschätzung. Was mich nur vielleicht wirklich überrascht hat, ist wirklich auch die Bürokratie, die dahinter steckt. Also ich wusste, es ist viel Arbeit in der Unterrichtsvorbereitung und in der Nachbereitung. Ich wusste, diese 10 Wochen Ferien, die man hat, hat man nicht quasi, das sind keine freien Tage. Aber was mich halt wirklich erstaunt hat, ist wirklich dieses ganze Ich meine, was ja irgendwo natürlich auch gut ist und sicher ist, ist dieses ganze Recht, was um Schule besteht. Und das aber halt alles im Alltag dann, also was das für starke Auswirkungen auf den Lehreralltag hat, habe ich unterschätzt.
Wie hat dann dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, ich werde jetzt übrigens doch Lehrerin?
Ja, also mein Opa hat sich gefreut, aber viele haben gesagt, Mensch, und das willst du dir antun in der heutigen Zeit, bist du dir sicher? Und so, also das waren schon die Reaktionen, die ich bekommen habe. Ja, weil zumindest schon in der breiten Gesellschaft zumindest angekommen ist, naja gut, die Generationen sind halt eben die neuen Generationen und da ist vielleicht auch nicht so einfach mit umzugehen. Und auch die Elterngeneration ist eine andere als wie vor 20 Jahren und reagiert auch anders auf das System Schule als vor 20 Jahren. Und genau, und der Lehrermangel, das ist dann klar, muss ja von denen, die dann da sind, abgefangen werden. Ja, aber letztendlich, ich glaube, es waren auch viele gespannt, wie ich mich so schlage.
Aber wie fühlt sich das an, wenn man sowas macht und alle sagen, um Gottes Willen, bist du verrückt?
Ja, ist schon interessant, hat natürlich bei mir auch so ein bisschen diese Sache geweckt von, ja nee, ich ziehe das jetzt durch, um euch zu beweisen, ich schaffe das so. Und ich habe es ja auch durchgezogen, fange jetzt mit dem vierten Jahr an. Und es fühlt sich dann auch gut an, eben auch positiv zum Teil daraus zu gehen. Wie gesagt, es gibt viele, viele Tage, an denen man dann da sitzt und sagt, ach Mensch, das ist, also es war heute ein sehr anstrengender Tag und der ist noch nicht vorbei. Ich muss immer noch den Unterricht für morgen zu Ende vorbereiten und so. Und aber es gibt aber eben auch diese Tage von, wie zum Beispiel jetzt der Abschlussfeier der 10. Klassen, wo dann auch man merkt, okay, die Schüler wertschätzen einen doch, sie zeigen es nur manchmal nicht so. Und genau.
Wie lief dieser Quereinstieg für dich ab?
Also ich habe mich erst bei dem LASO beworben, also bei dem Landesamt für Schule und Bildung hier in Sachsen. Und da wurde mir gesagt, ich könnte beginnen, den Quereinstieg, den offiziellen quasi dann für das staatliche System. Aber mir fehlten, ich glaube, 4 Module für Biologie, die eben die Lehramtsstudenten studiert haben und ich aber nicht, mit meinem quasi mit meinem Bachelor und Master in Biotechnologie. Ja, und dann haben sie mir gesagt, okay, diese Module könnten sie entweder privat nachstudieren, die Schule kann darauf aber im Zweifel nicht unbedingt Rücksicht nehmen, oder sie machen nochmal eine fachliche Ausbildung, die geht, also ich glaube, sie ging damals eben über 2 Jahre, und dann muss eben nochmal dieses pädagogische Jahr und dann wäre es ja aber nur ein Fach. Und dann müssten sie ja noch ein zweites Fach machen. Ich hatte mich da eben auch mit Biologie und Chemie beworben. Und genau, also summa summarum haben sie mir so ein bisschen diesen Plan ausgebreitet von, okay, ich muss jetzt hier wirklich nochmal, was weiß ich, 3, 4, 5 Jahre investieren, das nochmal quasi neu studieren, diese Fächer, obwohl sie ja einfach Teil meines Studiums schon waren. Vielleicht mit anderen Schwerpunktsetzungen, ja, das kann sein. Naja, auf jeden Fall genau, diese 4, 5 Jahre investieren und dann hätte ich an einer Berufsfachschule oder Oberschule, glaube ich, hätte ich dann lehren dürfen. Dann habe ich mir gesagt, okay, ich habe jetzt bereits 6 Jahre studiert, ich habe eigentlich so ein bisschen die Nase voll, ich möchte eigentlich in die Praxis. Und dann habe ich mich eben an privaten Schulen beworben und genau, da war das dann wirklich so ein, ich bewerbe mich, es werden die Konditionen ausgehandelt. Und dann kam quasi die erste Vorbereitungswoche.
Krass, ja. Also wie viel Zeit lag dann am Ende zwischen der Bewerbung und der ersten Vorbereitungswoche?
Der ersten Vorbereitungswoche, ich hatte mich da im Juni beworben und Ende Juli war die Vorbereitungswoche, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay, krass.
Genau, also oder vielleicht war es auch schon im Mai, dass ich mich im Mai beworben habe. Also ich hatte auf jeden Fall so ein bisschen Zeit, mich so vorzubereiten und eben Erfahrungsberichte einzuholen und mir Tipps abzuholen und so bei Bekannten. Das ging schon noch und mich da so ein bisschen versuchen vorzubereiten. Aber ich habe dann tatsächlich nach der Vorbereitungswoche, ging die erste Schulwoche und das erste Schuljahr ging halt los. Ich habe direkt die Klassenleitung einer 5. Klasse bekommen und ich habe auch direkt am ersten Tag, glaube ich, hatte ich sogar auch meine erste Vertretungsstunde. Das war alles sehr spannend, sehr anstrengend. Es hat sich offensichtlich gelohnt in einer Weise, weil ich mit meiner Klasse zum Beispiel auch sehr zufrieden bin. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gab nicht auch Tage und Zeiten, in denen ich mir gedacht habe, okay, also andere Leute haben jetzt halt eben um 16 Uhr Feierabend und ich komme um 15.30 Uhr aus dem Unterricht und weiß, dass ich bis zum Schlafengehen wahrscheinlich nichts anderes tun werde, als Unterricht vorzubereiten, zu korrigieren und so weiter. Hm. Was auch Spaß machen kann, auch Korrekturen können sehr lustig sein. Aber es ist nur Arbeit.
Bevor Hannah das erste Mal als Lehrerin auf ihre Klasse trifft, für die sie ab sofort als Klassenlehrerin die Verantwortung hat, gibt es eine Vorbereitungswoche, in der sich schon zeigt, wie viel Kommunikationsarbeit im Kollegium und mit den Eltern zu ihrem Beruf dazugehören. Hannah trägt die Verantwortung für ihre Schüler, ist maßgeblich daran beteiligt, den Kindern eine möglichst reibungslose und erfolgreiche Schulzeit zu ermöglichen. Wie fühlt es sich an, so viel Verantwortung für diese jungen Menschen voller Talente und Potenziale zu haben, will ich von ihr wissen.
Also auf der einen Seite natürlich erzeugt das einen Druck, weil man möchte natürlich, dass die Schüler sich gut aufgehoben fühlen. Man möchte sie mit den besten Startvoraussetzungen losschicken und so weiter. Aber auch spannend und schön, weil man eben weiß, okay, diese Schüler haben dich als Ansprechperson, sie werden sich an dich wenden, wenn irgendwas ist. Und das ist tatsächlich was, das finde ich schon ein gutes Gefühl, weil man dann auch irgendwie, man weiß, man ist gebraucht, man weiß, man ist geschätzt. Wie gesagt, manchmal zeigen sie es nicht so offensichtlich, aber wenn dann eben ein Schüler mit einem Problem zu einem kommt, dann nimmt man das auch irgendwie, also ich zumindest, nimmt das dann auch oft als kleine Auszeichnung, dass dieser Schüler sich eben dann dir anvertraut.
Jetzt stell dir mal vor, es ist jetzt Sonntagabend und mit welchem Gefühl blickst du dann auf die anstehende Woche, auf den Wochenstart am Montag?
Spannung, was einen da so erwartet, weil das ist auch etwas, was der Lehrerberuf mit sich bringt. Es ist kein Tag wie der andere. Also selbst wenn man davon ausgehen würde, ich habe jedes Jahr den gleichen Stundenplan mit den gleichen Klassenstufen in den gleichen Fächern, dann kommt ja trotzdem immer wieder eine neue Klasse, ne? Weil dann die 9-6er sind dann die 7er und so. Aber selbst wenn ich von meiner Seite aus den Unterricht exakt so gestalten würde, wie ich das mit der letzten Klasse gemacht hätte, kommt da immer was anderes aus. Es kommen andere Aufgaben, es kommen andere Kommentare, es kommen andere Antworten, es kommen andere soziale Interaktionen und so weiter. Und das ist tatsächlich was, was den Lehrerberuf auch prägt, was ihn spannend macht, was aber auch zum Teil sehr anstrengend sein kann. Für Menschen, die halt so eine gewisse Routine mögen, glaube ich, kann das auch eine Herausforderung sein. Und also das meinte auch eine Kollegin, die schon lange Lehrerin ist, dass ihr an dem Beruf auch einfach wirklich gefällt, dass man diese Arbeit mit den jungen Menschen hat, dass man quasi dadurch auch irgendwie im fit und jung im Kopf bleibt, wenn man diese Verbindung zu den jungen Menschen halt permanent hat. Und wenn man sie quasi fördert auch noch, dann bekommt man ja auch sehr viel mit, was so die Generation jetzt bewegt, was so deren Fokusse sind und genau.
Was ist dann bei den Schülerinnen und Schülern gerade besonders wichtig im Fokus? Was bewegt sie so? Was?
Soziale Medien und also zum Teil auch Computerspiele, aber auch so ein bisschen, was wird in der Zukunft? Also ich glaube, und also da nehme ich mich auch nicht aus, und ich glaube, es geht auch vielen Menschen so, was die Zukunft so anbelangt, sind ja sehr viele Fragezeichen, auch sehr viele Ausrufezeichen irgendwo und ja, und viel selbst, sag ich jetzt mal, die eigene Person. Also das habe ich auch im Austausch mit älteren Kollegen, die halt auch schon lange dabei sind, gehört, dass dieser Zusammenhalt immer weniger wird. Also sowohl der Zusammenhalt in der Klasse als auch so irgendwie der gefühlte gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt. Mhm. Warum jetzt auch immer genau, leidet irgendwie. Und was ich schon auch sagen muss, ist, dass es eine große Aufgabe auch für mich ist, die ich mir auch selbst gesetzt habe, dass man den Kindern oder dass ich den Kindern mitgeben möchte, dass man egal welchen Menschen man vor sich hat, ihn mit Respekt behandelt. Und das, würde ich sagen, war eigentlich immer eine Selbstverständlichkeit für mich, auch eben aus meiner Schullaufbahn heraus. Und das sehe ich aber, den Wert sehe ich immer weniger werden. Das respektvolle Miteinander. Und unter diesem Schlagwort, unter diesem Thema Respekt, da fällt ja so viel rein. Da fällt es rein, ich höre dem anderen zu, wenn er redet. Ich spreche nicht rein, wenn er redet. Ich stelle nicht per se meine Bedürfnisse über den anderen, weil ich jetzt seinen Stift haben will, nehme ich mir diesen Stift? Nein, dann fragt man. Das ist alles so ein bisschen, das muss man den Kindern immer wieder sagen.
Ich hatte eigentlich noch am Anfang eine Frage stehen. Die erste Frage, die bin ich irgendwie drüber hinweggegangen, die würde ich jetzt aber trotzdem nochmal stellen. Ja. Vielleicht ohne gleich zu tief einzusteigen, aber was war dann für dich ein Moment, in dem du entschieden hast, mir zu schreiben und vorzuschlagen, aus deinem Schulalltag zu erzählen? Was war da für dich das Tabu?
Ja, das war, also da kam so ein bisschen was zusammen. Zum einen war es eben diese total schöne Erfahrung der Abschlussfeier und zum anderen gab es aber auch im Verlaufe der letzten Schuljahre Momente, wo ich eben eine Klasse zum Beispiel in ein öffentliches Gebäude begleitet habe und dort die Gruppen bilden sollten und die eine Gruppe wollte sich die Rechtsextremen nennen. Und ich war mit dieser Situation erstmal ein bisschen überfahren. Es waren quasi Leute von dem Gebäude da und haben das dann, ne, mit denen hatten wir quasi das Pädagogische abgegeben und die haben das dann auch geklärt. Aber natürlich will man sowas dann auch nicht stehen lassen. Und diese Sache dann im Nachhinein auch zu klären, auch in der Klasse zu klären, hat halt Zeit und meine Ressourcen natürlich als Lehrkraft dann gefordert. Und ich habe aber gemerkt, eigentlich würde ich gerne nicht nur das so ein bisschen nachbesprechen, sondern ja, hätte eigentlich gerne mehr Zeit, mehr Raum, mehr Ressourcen gehabt, um mich dem richtig zu widmen und halt eben noch mehr zu fragen, noch mehr in die Tiefe zu gehen, warum haben sie das jetzt gemacht? Weil einfach nur zu sagen, ja, nee, das ist falsch, das könnt ihr nicht machen, das hat natürlich auf Jugendliche so eine dann rückwirkend verstärkende Wirkung natürlich dann. Das bringt gar nichts, aber nach diesem Warum zu fragen, und das geht auch nicht nur mir so, sondern es geht auch anderen Kolleginnen so und Kollegen, habe ich erfahren, diese Zeit, da wirklich mal auf den Grund zu gehen und so, die hat man halt nicht mehr oder nicht, wie auch immer. Ob man sie damals hatte, weiß ich nicht, aber man hat sie einfach nicht und ich finde gerade in diesen aktuellen Entwicklungen, und da hatte ich eben, kurz bevor ich die geschrieben hatte, ein YouTube-Video auch zugesehen, was das ganz gut aufgearbeitet hat, dass halt eben die junge Generation ja doch, was man ja auch in den Umfragen gesehen hat, doch sehr gerade in eine Richtung tendiert, die nicht demokratieförderlich ist. Und ich finde, das Bildungssystem, so wie es gerade arbeitet, kommt halt zwei wichtigen Aufgaben nicht nach. Und das ist einmal die Demokratiebildung. Und das ist aber auch zum anderen die richtige, sage ich jetzt mal, die richtige Führung auch der Kinder in entsprechende Bildungswege, sodass wir zum Beispiel auch keinen oder vielleicht einen nicht so ausgeprägten Fachmangel haben. Wir haben sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die aufs Gymnasium gehen, die dann auch ein Abitur machen, die dann aber auch nicht wissen, was sie studieren sollen, wissen aber, sie möchten unbedingt studieren. Warum, weiß aber auch niemand. Und da schließe ich mich auch mit ein. Mir ging es damals genauso. Ich habe ein Abitur gemacht und muss aber jetzt rückwirkend sagen, im Zweifel wäre ich mit einer Ausbildung mindestens genauso glücklich geworden wahrscheinlich und hätte eben nicht diesen massiven Notendruck gehabt damals. Also diese Realisierung, dass das System Schule, das Bildungssystem, diese wichtigen Aufgaben, die ja auch wirklich nachhaltige Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, sei es politisch, sei es aber auch ökonomisch, dass das irgendwie so ein bisschen aus dem gesamten Fokus geraten ist, gefühlt zumindest in den Bildungsministerien. Es gibt da sicherlich auch wirklich gute Leute, die diese Entwicklung auch sehen und die auch versuchen, die dagegen zu wirken. Aber so wie es gerade ist, erschreckt mich einfach diese Entwicklung, vor allen Dingen im politischen Sinne, muss ich sagen.
Dass dieser Standpunkt von einer Person mit Ende 20 derart besorgt formuliert wird, beeindruckt mich sehr.
Ich finde so vieles an der Art und Weise, wie Hannah erzählt, total hilfreich. Sie verallgemeinert nicht. Sie erkundigt sich nach anderen Perspektiven, auch bei erfahreneren Kolleginnen und Kollegen. Und sie will das Beste für die Kinder und Jugendlichen in ihrer Klasse. Und das, so ist sie überzeugt, können sie nur haben, wenn sie in der Schule gut begleitet werden. Wenn sie verstehen, warum es gut ist, Fragen zu stellen und sich auch selbst mit verkürzten Thesen auseinandersetzen können, die ihnen in den sozialen Medien vielleicht als einfache Lösungen auf komplexe Probleme aufgedrängt werden. Ich staune auch, wie sie die Herausforderungen in ihrer Klasse annimmt und sogar als Gewinn betrachten kann.
An der Oberschule hat man täglich mit, sag ich jetzt mal, den Herausforderungen oder dem Austesten von Schülern zu tun, was aber auch wiederum spannend sein kann, auch in Bezug auf einen selbst. Also wie reagiert man denn darauf, wenn einer permanent quatscht? Man versucht vorne Unterricht zu machen und derjenige quatscht und quatscht und quatscht. Und man gibt ihm quasi schon das dritte Mal die Rückmeldung, du, das ist ganz schön doof, weil ich versuche hier Unterricht zu machen und du quatscht aber die ganze Zeit rein. Und das genau, da sollte man sich immer gut auch im Vorfeld überlegen, im Vorfeld, nicht erst in der Situation, wie man darauf reagiert. Aber Schüler überraschen einen dann auch manchmal und dann muss man eben schauen, wie reagiert man darauf. Und da können auch manchmal lustige Situationen draus werden.
Und wie reagierst du denn auf den, der ständig quatscht? Was ist deine Strategie?
Ich höre tatsächlich auf zu reden. Also ich habe tatsächlich, und das war zum Beispiel auch ein Learning, das habe ich in der ersten Schulwoche gelernt. Also mir wurde es auch schon vorher gesagt, dass es natürlich nichts bringt, wenn eine Klasse laut ist, auch laut zu werden. Und das kann ich auch jedem, der überlegt, in diesen Beruf einzusteigen, auch mitgeben. Das bringt wirklich nichts. Einfach aufhören zu reden. Und das kann mal länger und mal kürzer dauern, bis dann die Schülerinnen und Schüler merken, okay, es geht ja gar nicht weiter. Und dann, genau, warten, bis alle wieder ruhig sind oder auch wirklich, wirklich ruhig sind. Nicht nur so eine Sekunde ruhig, sondern ich meine wirklich so 10 Sekunden ruhig und man wieder die Aufmerksamkeit aller Schülerinnen und Schüler hat. Und dann kann man wieder ansetzen und sagen, im Zweifel, wenn das dann auch das dritte Mal war, dass man das machen musste in der Stunde, sage ich dann auch einfach, okay, ich habe jetzt hier auf die Uhr geschaut, es waren 3 Minuten, die ich auf euch warten musste, die hängen wir halt hinten ran. Und das machen die Schüler dann meistens nicht allzu oft.
Weil du schon gesagt hast, irgendwie dies und das müsste man dann in der Pause machen. Wie läuft denn für einen Schultag für dich ab? Also wo gibt es dann da Möglichkeiten, Pausen zu machen?
Also, Pausen. Also vom Arbeitsschutzgesetz, ne? Ja, wir haben Pausen und es sind meiner Meinung nach auch quasi mal Pausen da, wo wir eben keine Aufsicht haben, weil wenn man Aufsicht hat, dann kann man vielleicht noch mal eine Stulle nebenbei essen, aber auf Toilette gehen darf man eben zum Beispiel einfach nicht, weil dann sind die Schüler nicht beaufsichtigt. Aber ansonsten, ja, kann es auch manchmal passieren, man geht 8 Stunden lang nicht auf Toilette. Also das kann passieren, weil dann eben ist einem aufgefallen, dass man dann doch noch vergessen hat, das eine Arbeitsblatt auszudrucken. Und dann muss man das eben noch schnell kopieren. Und dann ist aber vielleicht auch ein Kollege gerade am Kopierer und dann muss man halt warten. Und dann, ja, oder die Schüler, das ist eben halt auch, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Schüler kommen zu einem und haben halt ein Anliegen. Und dann will man die natürlich auch nicht irgendwie auf irgendwann vertrösten, weil irgendwann hat man meistens auch keine Zeit. Und dann widmet man sich dem und versucht den Schülern halt zu helfen, was halt eben dann auch wieder sehr lohnenswert ist, weil sie das schon auch registrieren, dass man dann bemüht ist. Aber das geht halt zulasten der eigenen Zeit.
Wenn die sich mit Anliegen an dich wenden, sind das oft schulische Sachen, aber sind das auch manchmal private Sachen?
Meistens im schulischen Kontext. Manchmal im Privaten. Also ja, man hat auch mal eine Schülerin oder einen Schüler, die dann sagt so, ach Mensch, ich will gar nicht so richtig nach Hause, weil da ist keiner und so. Und dann fühle ich mich immer so ein bisschen allein. Aber genau, meistens sind es tatsächlich schulische Kontexte.
Weil du auch schon so ein bisschen auf die politische Entwicklung eingegangen bist, welche Einstellungen überraschen dich und wie reagierst du darauf? Du hast ja schon gesagt, irgendwie der Raum, den es bräuchte, um das irgendwie zu behandeln, ist eigentlich nicht so richtig da, aber irgendwie musst du ja trotzdem reagieren.
Genau, also ich versuche dann halt eben nicht diese Verurteilung direkt an den Pranger zu stellen oder so, Weil das kennt man vielleicht auch noch aus eigenen Jugendzeiten. Das führt ja meistens nur dazu, dass man da umso sturer ist, wenn man da von Erwachsenen dann so verurteilt wird. Genau, und deswegen versuche ich mir schon immer im Rahmen der Gegebenheiten die Zeit zu nehmen, nachzufragen, okay, warum ist denn jetzt für euch diese Einstellung oder diese Aussage, warum vertretet ihr die so? Und dann kommt halt auch manchmal einfach so, na ja, habe ich gelesen oder habe ich einen TikTok zugesehen oder was auch immer. Und ich habe dann halt auch damals, wo dieser Vorfall mit dem öffentlichen Gebäude war, mit diesem Gruppennamen, habe ich dann halt eben im Nachhinein auch versucht, den Schülerinnen und Schülern zu erklären, dass eben solche extremen politischen Ansichten eben auch ganz, ganz viel darauf zielen, einfache Lösungen bereitzustellen. Und die transportieren sich natürlich über TikTok und so weiter und X und was auch immer, transportieren die sich halt umso besser. Und diese einfachen Lösungen sind aber eben einfache Lösungen. Und unsere Welt ist nicht einfach, sondern sie ist global vernetzt, sie ist unübersichtlich zum Teil. Und immer wenn man irgendwas anstößt, quasi hat das ja einen Haufen von Wechselwirkungen. Mhm. Und selbst wenn man jetzt eben sagt, abschieben, 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 wie es auf Wahlplakaten stand, die meiner Meinung nach also dementsprechend nicht sehr viel Inhalt haben, muss man halt dann fragen, ja okay, und was denn, wann denn, in welchem Rahmen? Also diese ganzen Nachfragen, die sich natürlich aber Schülerinnen und Schüler nicht stellen. Das ist auch irgendwo klar. Sie sind in ihrer Entwicklung, sie haben auch sehr viel mit sich zu tun und suchen dann auch einfach nach diesen einfachen Lösungen. Und da aber ein Bewusstsein zu schaffen, dass einfache Lösungen nicht immer die besten Lösungen sind, selten die besten Lösungen sind, das versuche ich dann halt immer. Und die Schülerinnen und Schüler eben dann auch so ein bisschen wieder da abzuholen von, ja, ihr habt vielleicht das, also weil so richtig konkrete Probleme kommen dann ja nicht mal, sondern sie sagen halt einfach nur, ja. Manchmal kommt sogar auch so ein richtiges, weil sie offensichtlich schon quasi viel Vorverurteilung erlebt haben, kommt dann auch oft so ein, ja, und wir werden dann ja gleich in die rechte Ecke gestellt, nur weil wir, was weiß ich.
Mhm, Klassiker.
Ne? Weil wir die Modemarke tragen oder so. Und genau, da ein Bewusstsein zu schaffen, braucht halt eigentlich Zeit und Raum. Und unsere Schule macht schon viel in Demokratiebildung, aber es ist halt immer so ein bisschen was anderes, wenn man quasi mit Projekten in die Klasse kommt und dann zu einem gewissen Thema da irgendwie dieses Projekt abgehalten wird. Oder es kommen halt Situationen im Schulalltag, und dann muss man darauf reagieren und hat ja auch eigentlich da den ganz konkreten Zusammenhang jetzt vielleicht auch in der Situation gerade und so und hat aber dann nicht die Zeit und den Raum, das zu bearbeiten. Und genau, das ist halt so ein bisschen, finde ich, gefährlich. Wie man das jetzt genau umsetzen sollte, weiß ich auch nicht, muss ich sagen. Aber ich weiß halt auch von anderen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich halt oft im Alltag, wenn auch so Aussagen kommen wie, dich müsste man abschieben, also jetzt nicht unbedingt auf den Lehrer gemünzt, aber auf Mitschüler, dass sie dann auch einfach so ein bisschen überfordert sind und dann halt auch einfach sagen, was sollte das denn jetzt oder so und hör auf damit. Aber quasi da so richtig nochmal reinzugehen, was es halt meiner Meinung nach braucht, um die Schülerinnen und Schüler dann auch abzuholen, das ist halt nicht möglich, weil eben der Alltag doch sehr eng gestrickt ist, sowohl für Lehrer als auch für Schüler.
Aber hast du denn das Gefühl, dass wenn du da einen Raum aufmachst, doch da mal was ansprichst, dass das auch lohnenswert ist?
Ja, also das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, sowohl in dem Kontext mit diesem Vorfall mit dem Gruppennamen, hat man schon gemerkt, als ich dann, also ich habe es mir nicht zugetraut, das muss ich zugestehen. Ich bin zu meiner Schulleitung gegangen und habe gesagt, das ist vorgefallen und ich möchte, dass das nachbesprochen wird, aber ich sehe mich eigentlich jetzt nicht dazu in der Lage. Und meine Schulleitung hat mich aber ermutigt und ich habe mich dem dann auch gestellt. Und man hat eben gemerkt, dass die Schüler, weil ich eben nicht direkt gesagt habe, hier, das geht nicht, sondern ich habe halt eben gefragt, warum habt ihr das gemacht und was hat euch dazu gebracht, dass die schon dann auch wirklich erzählt haben. Wie gesagt, eben, naja, es ist doch nur eine Modemarke dann, also weil da gab es ja noch ein kleines Nachspiel und so weiter. Und genau, und dass die aber schon dann auch wirklich auch gesagt haben, warum sie da so reagiert haben, wie sie dann da auch reagiert haben.
Ich frage mich gerade, ich meine, du bist jetzt um die 30, gerade ein paar Jahre im Beruf und ich spüre auch, du hast auf jeden Fall noch richtig Feuer für diese Tätigkeit, so. Aber wenn ich das jetzt ein paar Jahrzehnte mache und ich habe diese Situation, bringe ich dann die Energie mit, das genauso auch zu lösen?
Das ist halt, also das kommt natürlich sehr auf die Person an. Und ich kann es auch tatsächlich niemandem verübeln, der in diesem System halt einfach irgendwann ausgelaugt ist. Also weil eben auch dieses System sich gerade in eine Richtung entwickelt, die halt es dem Lehrer auch nicht einfacher macht. Aber auch nicht nur das System, sondern die gesamte Gesellschaft. Ich habe mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, die eben schon 35, 40 Jahre im Beruf sind. Und die meinen halt auch, dass der Respekt, also wir wieder bei Respekt, der Respekt, der den Lehrern entgegengebracht wird, sowohl von den Eltern als auch von den Schülern, als auch von der gesamten Gesellschaft, der nimmt halt immer mehr sukzessive ab. Und das finde ich auch gefährlich, weil man merkt das sofort, wenn ein Schüler zu Hause vermittelt bekommt, ja, der Lehrer oder die Lehrerin, die kannst du eh in die Tonne treten, so nach dem Motto. Das merkt man sofort am Verhalten des Schülers, weil der natürlich dann auch keinen Respekt vor der Lehrperson hat. Und das macht einem dann zum Teil wirklich das Leben schwer. Da muss der Lehrer oder die Lehrerin nicht mal irgendwie einen großen, sag ich jetzt mal, aktiven Anteil dran haben, sondern manchmal ist es quasi, sind es vielleicht auch nur die Schilderungen vom Kind oder so und man hat vielleicht die Lehrkraft gar nicht mal dazu irgendwie gehört und dann entsteht da eine ganz blöde Dynamik, sag ich mal. Und quasi sich diesen Respekt als Lehrkraft zu bewahren und sich da auch nicht mürbe machen zu lassen zum Teil, ist schon auch eine Herausforderung. Also auch ich saß schon da und dachte, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt falsch gemacht?
Gibt es irgendeine Art Unterstützung, Supervision oder Ansprechpartner?
Also die Schulleitung ist tatsächlich dann immer der Hauptansprechpartner. Supervision hatten wir auch schon an der Schule. Es ist quasi, also oder auch Kollegen. Also quasi meistens gibt es ja im Kollegium dann auch wirklich einen sehr, sehr guten Zusammenhalt oder auch an meiner Schule ist es so, einen sehr guten Rückhalt. Was aber auch tatsächlich wohl keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich muss sagen, das stelle ich mir schlimm vor, wenn dann auch im Kollegium noch gegeneinander gearbeitet wird in einem Beruf, der sowieso schon so viel von einem abverlangt, der eben auch so lohnenswert sein kann, aber wie gesagt, wo man eben auch was reinstecken muss. Aber ansonsten sind die Kollegen eben dann auch ein großer Halt, weil eben die dann auch Erfahrungen haben und dann zu sagen, wieso, ja, nimm dir diese E-Mail jetzt nicht so zu Herzen. Du hast das gemacht, was du gemacht hast. Du hast das aus den und den Gründen gemacht. Leg das den Eltern so dar. Und wenn sie dann immer noch kein Verständnis haben, ja, entweder belassen sie es dann dabei oder es gibt halt ein Schulleitungsgespräch. Und dann muss man halt da die Sache klären.
Viele Lehrkräfte schaffen es nicht, sich von den Belastungen abzugrenzen und werden krank. Und es werden immer mehr Fehltage, wie Zahlen aus Sachsen zeigen. Waren es 2020 noch rund 15 Tage, die Lehrerinnen und Lehrer im Schnitt im Jahr durch eine Erkrankung ausfielen, waren es 2 Jahre später schon 22. Das sind 50% mehr. Oft sind es psychische oder psychosomatische Erkrankungen. Der sogenannte Burnout. Dauerhaft angespannt, müde, erschöpft. Studien zufolge sind ein Drittel aller Lehrerinnen und Lehrer Burnout gefährdet. Hannah findet es fatal, dass das Bild vom Lehrerberuf noch immer so weit vom Arbeitsalltag entfernt ist.
Viele denken eben, ja, Lehrer, um 12 Uhr Unterrichtsschluss, 10 Wochen im Jahr Ferien, so nach dem Motto. Und genau, ist doch alles easy. Und dass aber man oft nur einen Bruchteil von der Zeit, die man da reinsteckt, auch wirklich bezahlt bekommt und so viel an Freizeit und Energie auch reinsteckt, dass man zum Teil, auch wenn man nach Hause kommt, zum Beispiel zu Partner und Familie, dass man da dann wirklich denkt, oh, mein sozialer Akku und auch mein Energielevel ist gerade so runter nach diesem Tag, weil man eben sich zum Teil mit 5x30 bis 25 Schüler da irgendwie auseinandersetzen muss pro Tag und mit deren Bedürfnissen und mit deren Einstellungen und so weiter, dass man dann einfach auch so runter ist, dass man quasi in der Freizeit auch gar keine Energie mehr hat, wenn sie denn mal da ist.
Man kann natürlich auch nicht alles generalisieren, ne? Aber es ist total nachvollziehbar, was du sagst. Und ich spreche jetzt mit dir und du bist natürlich eine Perspektive und Menschen sind ja unterschiedlich. Aber ja, ich kann mir das schon gut vorstellen. Wann hattest du denn zum ersten Mal gedacht, das ist eigentlich ganz schön viel für auf allen Ebenen?
In meinem ersten Jahr vor allen Dingen. Also da ich ja eben von null angefangen habe, eben auch keinerlei Unterrichtsvorbereitung hatte, mich eben mit diesem ganzen bürokratischen und rechtlichen auseinandersetzen musste, weil ich ja eben nun mal auch Klassenleitung war, dann muss man das ja umso mehr, als wenn man jetzt in Anführungsstrichen nur Fachlehrer ist. Genau, das war, also dieses erste Jahr war auf jeden Fall herausfordernd. Ich hatte Unterstützung auch im Kollegium und so, ganz lieb, sie haben mich unterstützt, wo es ging. Aber trotzdem sich erstmal eben diesen Grundstock aufzubauen, zu gucken, zu überlegen, wie strukturiere ich meinen Unterricht und wie mache ich das alles, das war schon schwer zum Teil. Und genau, ich will auch gar nicht absprechen, dass es einfach Lehrkräfte gibt, die wirklich mit der Zeit, die im Arbeitsvertrag steht, hinkommt und die genau diese Zeit quasi ableisten und damit auch guten Unterricht machen. Die gibt es bestimmt. Und es gibt bestimmt auch Leute, die quasi dann nach Hause kommen und irgendwie davon auch allem gestärkt sind und so. Aber zumindest habe ich die jetzt, wenn ich mich mit Kolleginnen, Kollegen und Bekannten und so unterhalte, treffe ich seltenst diese Leute. Und eben dafür, dass dieses System ja eigentlich so wichtig ist für die gesamte Gesellschaft, sowohl wie gesagt im politischen als auch ökonomischen Sinne, ist das schon manchmal schwer zu ertragen, zu sehen, wie Leute versuchen, diese Aufgaben dann eben auf individueller Ebene zu lösen, die aber eigentlich vom System und von der Gesellschaft irgendwie angegangen werden müssten. Das ist halt manchmal schwer zu ertragen.
Ja. Glaube ich. Hast du denn auch so körperliche Symptome manchmal?
Ich merke das bei mir persönlich quasi daran, wenn mein Stresslevel zu hoch ist, dann neige ich einfach zu Krankheiten, also zu Infekten. Meine Infektanfälligkeit steigt tatsächlich einfach. Und man hat dann aber auch schon eben fast ein schlechtes Gewissen, wenn man dann sich krankschreiben lässt, weil man weiß ganz genau, naja, aber der Unterricht, der jetzt quasi von mir eigentlich gehalten werden würde, muss jetzt von anderen Lehrkräften gehalten werden, die dann wiederum eben auch vielleicht in die Überlastung kommen und dann auch ausfallen. Und das ist quasi auch so, ja, also diesen Druck macht einem niemand, zumindest nicht in meiner Schule, dass man sich da jetzt nicht, wenn man krank ist, dass man dann nicht zu Hause bleiben sollte. Das sagt keiner. Aber das schwingt natürlich immer mit.
Wie sorgst du da für dich?
Ja, ich versuche mir eben schon dann an gewissen Punkten auch zu sagen, nee, meine Gesundheit geht jetzt vor und ich kann halt eben nicht die, sag ich jetzt mal, die Löcher stopfen, die das System nun mal ausbreitet. Also ich kann nicht auf meinen Schultern das austragen, was gesamtgesellschaftlich und vom System einfach gerade nicht funktioniert.
Du hast ja schon gesagt, du hast dich auch mit älteren Kolleginnen und Kollegen auch zur Vorbereitung auf unser Gespräch so ein bisschen ausgetauscht. Und was glaubst du, unterscheidet denn Schulalltag heute essentiell von dem von vor 30, 20 Jahren?
Also eine Person, mit der ich mich unterhalten habe, meinte tatsächlich, dass in den Elternhäusern auch soziale Kompetenzen nicht mehr gut mitgegeben werden. Also zum Teil, ne? Wie gesagt, es gibt viele, viele Fälle, ne? Vollkommen unproblematisch in Hort, Kita, Grundschule und so weiter. Aber Was man jetzt wohl in der Tendenz irgendwie mitbekommt, ist, dass eben auch viele Eltern sehr viel an ihrem Handy hängen und ihre Kinder auch nicht mehr so richtig im Blick haben. Und das meine ich sowohl quasi wirklich im Blick haben mit ich sehe sie, aber auch quasi gedanklich im Blick haben. Also tatsächlich dieses wirklich optische im Blick haben, habe ich tatsächlich letztens auch gelesen, dass auch Freibäder eben dieses Problem haben mittlerweile, dass Eltern an ihren Handys hängen und nicht mehr ihre Kinder im Blick haben, wodurch es dann wirklich auch zu mehr Badeunfällen kommt. Also auch das finde ich so ein bisschen symbolisch für diese Entwicklung, dass, wie gesagt, viele, viele Eltern sind sehr bemüht um ihre Kinder, aber dass eben einige Eltern in der Tendenz so den Blick für ihre Kinder verlieren. Und da auch manchmal habe ich auch so das Gefühl, Eltern wollen heutzutage mehr Freund und Freundin und Begleiter der Kinder sein. Und Kinder brauchen meiner Meinung nach und auch was ich in Erfahrung gesammelt habe, Kinder brauchen einen Rahmen. Sie brauchen einen Rahmen, der ihnen sagt, hier, da kannst du dich bewegen und das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du über diesen Rahmen hinausgehst, hat das Konsequenzen, weil das geht nicht, weil du dann eben zum Beispiel Menschen verletzt oder was auch immer, ja, jetzt mal ganz krass gesagt. Und quasi diese Regeln und sich an Regeln zu halten, das lernen manche Kinder manchmal erst in der Grundschule und das ist zu spät. Weil dieses Verständnis von, ich muss mich jetzt an eine Regel halten, ich muss jetzt mein Bedürfnis, was ich eigentlich gerne ausleben würde, zurückstellen, weil es eben diesen Rahmen dann verletzt. Das ist bei manchen Kindern, das kriegen manche Kinder nicht hin. Die stehen dann vor einem Problem. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, je später die das lernen, im Arbeitsalltag später, muss man das. Da kann man nicht einfach alles tun, was man mag, wann man es mag. Das ist jedem klar. Und wenn die Kinder und Jugendlichen das aber nicht lernen, dann, sag ich jetzt mal, dann fallen sie wirklich auf die Nase irgendwann. Und eben meistens dann eben im System Schule, was dann unnötig Probleme erzeugt in einem System, was eben, wie gesagt, schon seine Lücken hat und wo jeder nur versucht, das Beste draus zu machen, natürlich für die Kinder, aber wo halt so diese individuelle Förderung und sich diesem Problem zu widmen, dass dieses Kind da jetzt so dolle Probleme hat, sozial auch anzukommen und sich an Regeln zu halten und so. Also manchmal fallen dann Kinder auch einfach durchs System, so schlimm das ist, aber das ist auch manchmal der Fall.
Was ist denn heute besser vielleicht?
Ich glaube, die Offenheit für auch alternative Unterrichtssysteme, ne, also Frontalunterricht, bin ich immer der Meinung, hat auch immer noch seine Berechtigung in gewissem Maße, aber auch dieses selbstbestimmte Lernen zum Teil, das freie Lernen generell, auch einfach, also andere Unterrichts- und Lernkonzepte, dass quasi Kinder da auch die Möglichkeit haben, vielleicht unter Umständen auch manchmal zu wählen oder so. Genau, das finde ich auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Auch wenn man wirklich sagen muss, dass eben auch nicht jedes Unterrichtssystem oder jedes alternative Schulsystem zu jedem Kind passt. Es gibt nun mal Kinder, die können das sehr gut mit diesem selbstorganisierten und selbstbestimmten Lernen. Die gehen da richtig drin auf. Die können auch richtig ihre Interessen nachverfolgen. Und das ist immer super schön zu sehen. Aber was mir dann manchmal so ein bisschen fehlt, ist auch die Akzeptanz dafür, dass das für manche Kinder eben nicht geht. Dass für manche Kinder es eben wirklich wichtig ist, dass dahinter oder da vorne dann jemand steht und sagt, du machst jetzt das und danach machst du das. Und dann gehen wir das nochmal durch. Und dann gibt es in 3 Wochen eine Leistungskontrolle dazu. Weil die einfach diese Struktur brauchen, weil die eben wirklich damit überfordert wären. Und quasi da kenne ich auch Fälle, die wirklich von diesen sehr freien Schulen gekommen sind, eben in ein, sag ich jetzt mal, geordneteres oder strukturiertes System und die dann eben aufgeblüht sind, weil sie dann eben einen Rahmen hatten und wussten, okay, ich lerne heute das und morgen lerne ich das und dann geht's weiter.
Welche Rolle spielt dann an deiner Schule das Thema Lehrermangel?
Es spielt eine Rolle dahingehend, dass eben viele unserer Lehrkräfte eben nicht ausgebildete Lehrkräfte sind. Also jetzt auch nicht super viele, aber schon einige. Aber das ist ja auch an öffentlichen Schulen so. Und ja, es gibt dann halt auch eben Lehrkräfte, die dann eben halt diese Überlastung auch spüren und dann eben krank sind einfach öfter. Wie gesagt, ich habe halt leider auch diese Tendenz manchmal dazu, dass wenn sich der Stress häuft, ich dann einfach infektanfälliger werde.
Und was wird deiner Meinung nach dagegen getan? Hilft da? Also beobachtest, würdest du sagen, da gibt es gute Maßnahmen?
Naja, also es wird immer bemüht, auf jeden Fall genug Lehrkräfte zu bekommen dann fürs nächste Schuljahr. Aber die Schulleitung kann dann natürlich auch nur bedingt was machen, wenn eben, sag ich jetzt mal, der Bewerbermarkt leergefegt ist, dann ist er leergefegt, ne? Mhm. Also genau.
Also irgendwie bringt ja eigentlich jeder Mensch oder jedes Kind Potenziale und Talente mit, die für die eigene Lebensgeschichte und aber auch für die Gesellschaft ja total wertvoll sind. Wie gut könnt ihr die Kinder dabei unterstützen, ihr Potenzial wirklich auch zu entfalten?
Also wir bemühen uns sehr darum. An meiner Schule gibt es auch ein ausgeprägtes Feld der Berufsorientierung und auch ich versuche den Schülern zu jeder Gelegenheit, die sich anbietet, zu sagen, hey, probiert euch aus, guckt, was sind eure Stärken, was macht euch Spaß, fördert das, haltet auch daran fest, auch wenn ihr quasi, sage ich jetzt mal, eigentlich vermeintlich nicht die Zeit dazu habt, das ist auch eine Lektion, die ich persönlich gelernt habe, dass man dann einfach auch trotzdem an solchen Sachen festhält, weil sie einem ja auch sehr viel zurückgeben, so jetzt Hobbys und sowas, ne, und genau, die Berufsorientierung läuft bei uns schon quasi, ne, Klasse 7 und so weiter an mit dem Girls and Boys Day und so. Und da die Kinder quasi auch viel zu motivieren, sich auch auf die Suche zu machen und eben nicht erst mit dem Abschlusszeugnis Realschule 10. Klasse dann zu gucken, oh, was kann ich und will ich eigentlich? Das ist so ein bisschen das Ziel, wo auch alle mitziehen.
Für Hannah ist klar, es muss auf politischer Ebene etwas passieren. Schon bei der Berufsorientierung könnte erklärt werden, warum auch eine Ausbildung nach dem Schulabschluss ein sehr guter nächster Schritt für eine Berufskarriere sein kann. Aktuell machen immer mehr Schülerinnen und Schüler ein Abitur und wollen unbedingt studieren. Und außerdem findet Hannah, es ist wichtig, dass Schulen als positiver Entwicklungsraum für zukünftige Generationen ausgebaut werden. Stattdessen erlebt Hannah aber, wie Klassenleiterstunden und Ganztagsangebote weggekürzt werden.
Das ist halt so der Knackpunkt, ne? Also es wird halt nicht mit so wenig Geld gehen. Also das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt und da sind sich auch quasi alle, mit denen ich so gesprochen habe und spreche, einig. Es muss halt einen Sektor sein, wo man halt kräftig investiert, aber was sich ja auch, wie gesagt, lohnt, wenn man eben dann Zeit und Raum und Geld hat, um solche wirklich auch gesellschaftsnotwendigen Themen wie Demokratiebildung oder auch eben das richtige, sag ich jetzt mal, die richtige Förderung der Schüler, damit sie dann eben nicht erst irgendwie 5 Jahre das eine studieren und dann quasi nochmal 3 Jahre das andere und dann aber doch eine Ausbildung machen, wenn man da irgendwie als Gesellschaft schon quasi auch einfach ein bisschen so mit unterstützen könnte, den richtigen Weg zu finden einfach. Genau, das muss halt ein Sektor sein, wo halt rein investiert wird. Und ne, also mehr Lehrer, beziehungsweise eben jetzt, es sollen ja dann irgendwann jetzt auch geburtenschwache Jahrgänge kommen, aber dann halt eben nicht die Lehrer, die man eingestellt hat, wieder, also oder einen Einstellungsstopp zu machen oder so. Eine Kollegin hatte auch gemeint, es gab zwischenzeitlich in ihren über 40 Jahren Berufserfahrung, gab es auch irgendwann mal einen Einstellungsstopp. Und das merkt man sowohl an den Lehrerzimmern, ne, weil es gibt dann die jetzt, die bald in die Rente gehen und die halt, was weiß ich, Ende 30, Anfang 40-Jährigen und dazwischen gibt es gar nichts, was natürlich auch wieder fürs Lehrerzimmer auch interessante Situationen entstehen. Also mehr Personal, aber eben auch nicht nur Lehrkräfte, sondern wir als Lehrkräfte sind ja eben auch eben nicht nur die, die lehren, sondern wir sind auch zum Teil Hausmeister, IT-Kräfte, Psychologen gefühlt für Eltern und Schüler und so. Und da quasi einfach mehr Unterstützungspersonal zu haben, auch im Sekretariat, aber auch in der Schulassistenz oder so, das wäre halt wichtig. Und eben, wie gesagt, Raum für auch wirklich soziale Sachen zu geben. Also wie gesagt, diese Klassenleiterstunden sind an staatlichen Schulen quasi gar nicht mehr üblich. Da sind wir eben an unserer Schule, dass es überhaupt noch diesen Raum gibt, sind wir dankbar für. Und da auch einfach wieder so ein bisschen mehr, ja, in Kontakt zu treten.
Und wie kann man das Image aufbessern?
Das Image von Schule.
Ja, und vom Lehrberuf.
Tja, also versuchen so ein bisschen mehr eben den Fokus darauf zu legen, was den Beruf ja eben doch ausmacht. Wie gesagt, diese Verbindung zur jungen Generation, die auch begleiten zu können, auch wachsen sehen zu können, das ist ja das, was ich auch immer irgendwie total schön finde. Dann eben auch zu sehen, ach Mensch, der kam hier eben an die Schule und wusste gar nicht so richtig, wohin mit sich und hatte vielleicht auch Angst so ein bisschen. Und mittlerweile ist er aber super integriert in die Klasse und hat Freunde und hat seine Hobbys und weiß vielleicht auch schon, was er machen will oder so. Und das ist eigentlich immer super schön. Auch, wie gesagt, die Abschlussfeier der 10. Klassen war jetzt, hat mir auch eine quasi eine Schülerin einen Brief geschrieben, auch an andere Fachlehrer und so. Und das war.
Du ziehst ja für dich gerade schon so ein bisschen die Reißleine und hast entschieden, im aktuellen Schuljahr reduziert zu arbeiten. Genau. Was machst du noch anders, damit du vielleicht weniger über deine physischen und psychischen Grenzen gehen musst?
Ich versuche quasi, also so vielleicht auch so ein bisschen Neustart. Wie gesagt, ich werde jetzt gucken, wie sich das in diesem Schuljahr entwickelt. Da auch einfach zu gucken, okay, wie kann ich mich vielleicht auch noch besser strukturieren und so. Wobei ich halt der Meinung bin, ich gebe da schon auf jeden Fall viel und mein Bestes. Aber vielleicht geht ja auch noch mehr, man weiß es ja nicht. Man muss es halt ausprobieren. Und genau. Vielleicht wird diese Reduzierung mich dann auch sehen lassen, okay, was ich alles vermisse. Ich weiß nicht.
Wie weit reduzierst du denn?
Ich reduziere schon sehr stark, sagen wir mal. Ich habe meine Klasse auf jeden Fall noch, das ist klar. Und dann aber nicht mehr viel anderes. Mhm. Genau. Und
was bedeutet das finanziell?
Dass ich mir eine weitere Tätigkeit suchen muss.
Okay.
Genau.
Und was könnte das sein für dich?
Also ich habe schon vor, weiter so im Bildungssektor irgendwie oder in diesem Bildungsbereich zu arbeiten, weil ich halt, wie gesagt, sehe und merke, dass da einfach sehr viel im Argen ist. Und wie gesagt, auch Schülerinnen und Schüler, also hängen gelassen ist vielleicht, also ist auch das falsche Wort, aber die halt wirklich auch einfach, ja, jede Unterstützung brauchen, die sie kriegen können, hätte ich beinahe gesagt.
Und fühlt sich das an wie gescheitert sein?
Nee, das überhaupt nicht. Weil in diesen 3 Jahren, in denen ich da war, weiß ich, dass ich viele junge Menschen begleitet habe und auch viele junge Menschen quasi was von mir mitgenommen haben irgendwo, sei es jetzt bewusst oder unbewusst. Aber nee, das überhaupt nicht. Und ich gebe mir auch tatsächlich, das muss ich sagen, ich ziehe da auch eine Grenze, ich gebe mir da jetzt auch nicht selbst die Schuld, dass ich jetzt reduzieren muss, sondern wir als Lehrkräfte geben eigentlich immer unser Bestes, auch wirklich das Beste für die Schülerinnen und Schüler rauszuholen. Aber dass eben diesem Bildungssystem einfach gerade nicht so die Priorität gegeben wird, dafür können wir halt nichts. Also wir versuchen wirklich in vielen, vielen Fällen, wir versuchen das Beste und wir geben unser Bestes. Wir geben Blut, Schweiß und Tränen, hätte ich beinahe gesagt. Einfach geben das alles, was uns in der Macht steht irgendwie. Und wollen auch, dass die Kinder und Jugendlichen ja einen guten Start ins Leben haben. Und das ist eigentlich, würde ich jetzt mal unterstellen, die grundlegende Motivation für wirklich den Großteil der Lehrer. Also genau, gescheitert bin ich auf jeden Fall nicht. Und ich bin ja auch nicht raus.
Was wünschst du dir?
Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass also mehr Verständnis herrscht für Lehrer und für deren Berufsalltag. Ich wünsche mir auch, dass natürlich weiterhin viele motivierte Lehrkräfte in den Beruf starten, weil er, wie gesagt, auch schön sein kann, wirklich. Und ich wünsche mir, dass von der gesamten Gesellschaft und auch von der Politik natürlich, weil das ist eben das, was da was ändern kann, dass mehr Fokus auf das Bildungssystem gelegt wird und auf die Probleme, die da sind. Also ja, der Lehrermangel ist jetzt mittlerweile in der Gesellschaft angekommen, ja, dass das irgendwie ein Problem ist, aber was dann noch alles problematisch ist, was der Lehrermangel auch auslöst in den Schülern, in den Schulen und so weiter, das ist alles, da wird immer gefühlt nur an der Oberfläche gekratzt. Und was das eben auch auf lange Sicht eben mit der Gesellschaft macht, sei es eben diese fehlende Wertschätzung der Demokratie, nenne ich es jetzt einfach mal, oder die fehlende Verbindung auch zur Demokratie. Und auch, wie gesagt, dieser Hang dazu, immer mehr zu studieren und so weiter, warum auch immer, da nicht, wie gesagt, auch mit einer Ausbildung vielleicht auch eben einen guten Lebensstart zu haben, was dann alles theoretisch mehr oder weniger meiner Meinung nach auch so ein bisschen alles im Fachkräftemangel mitmündet, ja, dass diese beiden Aufgaben halt auch einfach nicht von diesem Bildungssystem zu trennen sind, weil es eben nun mal, alle Menschen gehen irgendwie durch dieses Bildungssystem und das ist also quasi der Punkt, wo wir alle Menschen einmal abholen können. Und diese Chance vertun wir meiner Meinung nach gerade einfach, sowohl wie gesagt im politischen, im Demokratiesinne, als auch eben im Fachkräfte, im ökonomischen Sinne. Und das möchte ich einfach, dass dem mehr Beachtung geschenkt wird.
Wenn du mir ein Thema für den Podcast vorschlagen möchtest oder deine Geschichte erzählen möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst an tabubruch@mdr.de. Hier darf auch jeder immer gerne anonym bleiben. Und jetzt haben wir wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Dieses Mal kein Kinderwunsch. Darin geht es darum, wie der Kinderwunsch das Leben von verschiedenen Frauen und auch von einem Mann beeinflusst hat. Kaum eine Frage fühlt sich so existenziell an wie die, ob man ein Kind will. Kaum eine Entscheidung ist so lebensverändernd. Und dann müssen ja auch noch die Rahmenbedingungen passen. Passt meine Beziehungssituation? Was, wenn ich als Einzige im Freundeskreis kein Kind bekomme? Was, wenn die klassische Kleinfamilie nicht mein Lebensmodell ist? Schaffe ich eine Kinderwunschtherapie? Was, wenn ich am Ende alleinerziehend bin? Oder will ich es direkt allein machen? In diesem Podcast spricht Host Verena mit vielen verschiedenen Frauen und auch einem Mann darüber, wie der Kinderwunsch, die Zweifel daran oder der nicht vorhandene Kinderwunsch ihr Leben beeinflusst haben. Den Podcast Kein Kinderwunsch findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.